Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich. Am 5. Mai, also in knapp 2 Wochen, wird eine deutsche Ordensgründerin des 19. Jahrhunderts selig gesprochen. Das nehmen wir gerne zum Anlass, Ihnen diese beeindruckende Frau und ihre Spiritualität vorzustellen. Es geht um Clara Fay. Clara Fay, sie wurde 1815, also vor über 200 Jahren, in Aachen geboren und im Laufe ihres Lebens und Wirkens wurde sie zur Gründerin der Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Dem Orden gehören heute rund 500 Schwestern in über 60 Konventen an. Die Schwestern arbeiten in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit als Sozialarbeiterin und Krankenpflegerin sowie als geistliche Begleiterin in allen Lebenslagen. Eine von ihnen ist unsere heutige Referentin, Schwester Ingrid Mohr. Schwester Ingrid, sie trat 1916 in die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus ein und sie wirkte viele Jahre als Lehrerin und danach als Schulleiterin in Spanien. Und dort in ihrer Zeit in Spanien entdeckte sie den spanischen Trappistenmönch Bruder Rafael Arnaiz Barón. Und über seine Spiritualität hat sie Bücher veröffentlicht und hat diese auch bei Radio Horeb vorgestellt. Von daher kennen Sie vielleicht schon Schwester Ingrid von diesen Sendungen über Bruder Rafael. In Deutschland wirkte sie weiter als Lehrerin und als Krankenhausseelsorgerin in diversen Niederlassungen des Ordens. Seit gut 10 Jahren ist sie in Aachen. Sie war einige Jahre in der Leitung der deutschen Region. Heute ist sie, man könnte vielleicht sagen, im Unruhezustand. Und sie kümmert sich ganz viel um solche Mediendinge, über Interviews, Presseberichte oder nun auch heute über, ja, wenn es darum geht, Clara Fay im Radio vorzustellen, dann ist das die Sache von Schwester Ingrid Mohr. Und ich darf Sie nun herzlich aus Aachen begrüßen. Grüß Gott, Schwester Ingrid.
Grüß Gott, Herr Klose und grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen.
Schwester Ingrid, wie laufen denn die Vorbereitungen für den großen Tag der Seligsprechung in knapp 2 Wochen?
Hier ist so einiges los, kann man wohl sagen. Ja, was dann die Gottesdienste angeht und da die feierliche Überführung der sterblichen Überreste von Clara Fay am 6., am 5. wird sie ja selig gesprochen, wie Sie schon sagten. Am 6. werden ihre sterblichen Überreste in der ehemaligen Klosterkirche von uns überführt. Dann am 5. nachmittags ist ein Begegnungsfest neben dem Dom mit vielen Dingen, die da vorgeführt werden. So, und dann soll das soll also ein Fest für die breite Bevölkerung werden. Und während der Feier am Vormittag noch, fällt mir ein, da wird auf dem Platz neben dem Dom, auf dem gegenüberliegenden Platz, eine riesen Videoleinwand sein für eine Live-Übertragung des Domradios. Und am Nachmittag werden dann auch indonesische Gruppen traditionelle Tänze aufführen. Wir haben ja viele Schwestern in Indonesien. Und dann eine Big Band von einem Gymnasium wird spielen und Chorgesänge und was weiß ich nicht alles. Und dann die Domsingschule hier in Aachen, die ist dabei, ein Musical Clara Fay einzuüben. Da wird es auch eine Kostprobe von geben und so weiter. Man könnte also noch viel davon erzählen.
Also falls man am Wochenende vom 5. Mai, vor allem am 5. Mai selber, in Aachen oder Umgebung ist, dann hat man doch sicher einen Grund, in die Stadt zu gehen. Dort wird es ganz zentral eben Feierlichkeiten geben mit Videoübertragung und mit Open-Air-Situation. Von daher, ja, Clara Fay wird selig gesprochen und das nehmen wir zum Anlass für diese Sendung. Schwester Ingrid, vielleicht noch eine Frage. Was bedeutet für Sie diese Seligsprechung persönlich?
Ja, eine große Freude, denke ich, für uns alle in der Kongregation und viele Menschen, die uns kennen, die uns schätzen, uns besuchen und denen wir helfen. Und das wird also ein Riesenfest sein. Und ich freue mich einfach, weil ihre Spiritualität mich begleitet hat über all die Jahre, die ich schon im Kloster bin und mich auch beim tieferen Eindringen in diese Spiritualität mich auch innerlich immer glücklicher gemacht hat. Und ich gebe es gerne weiter an andere Menschen auch.
Und als Ordensgründerin hat sie natürlich für Sie auch eine Vorbildfunktion. Man geht ja in den Fußstapfen auch des Gründers oder der Gründerin. Und ja, Sie haben einen Vortrag für uns vorbereitet. Sie wollen uns Clarify und Ihre Spiritualität, nicht nur vorstellen, Sie wollen auch bisschen auch fragen, was kann sie für heute für uns bedeuten? Der
Ja.
Vortrag heißt Eine neue Selige für uns heute. Und nun darf ich Sie um Ihren Vortrag bitten.
Ja, ich hatte ja übrigens auch schon eine ganze Reihe von Sendungen beim Radio Horeb über Sie und über Ihre Erziehung der Kinder und so weiter und Ihren Bruder Andreas Fey. Das ist schon eine ganze Reihe von Malen, wo ich von ihr und ja, der Familie gesprochen habe.
Okay, heute geht es einfach nochmal ganz gebündelt um Sie, ganz fokussiert auch dieser Begriff selig, eine neue Selige für uns heute.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, zur großen Freude vieler Menschen wird Clara Fey, die Gründerin der Kongregation der Schwestern vom armen Kind Jesus, der auch ich angehöre, am 5. Mai 2018 im Aachener Dom selig gesprochen. So ein Ereignis ist alles andere als alltäglich und lädt zum Nachdenken ein. Bevor wir genauer hinschauen, eine kurze Lebensbeschreibung Clara Feys. Geboren wurde sie am 11. April 1815 in Aachen als viertes von fünf Kindern einer wohlhabenden, christlich gesinnten und sozial engagierten Familie. Es war die Zeit der Industrialisierung, die zwar die Wirtschaft auf Trab brachte, aber gleichzeitig die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffnete. Erwachsene und sogar Kinder wurden in den entstehenden Fabriken schamlos ausgenutzt. Viele Kinder wuchsen ohne Pflege, Erziehung und Unterricht auf der Straße auf. Clara Fey war nicht nur tief erschüttert über das herrschende Elend. Sie war dabei, als sich ein Freundeskreis in ihrem Elternhaus traf, um nach Möglichkeiten zu suchen, den vernachlässigten Kindern zu helfen. Unterstützt von einigen Priestern setzten sie und mehrere ihrer Freundinnen Kraft und Vermögen ein, um den Kleinen zu geben, was sie so dringend benötigten, vor allem auch Liebe und das Gefühl der Geborgenheit. 1837 eröffnete Clara, sie war erst 21, mit einigen Freundinnen eine Armenschule. Wenige Jahre später begann sie mit drei von ihnen ein gemeinsames religiöses Leben. So kam es, dass Clara Fey am 2. Februar 1844 in ihrer Heimatstadt Aachen die Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus gründete, die sich der christlichen Erziehung von Kindern und Jugendlichen widmet. In den verwahrlosten Kindern erkannte Clara Jesus selbst. Die Zahl der Schwestern und der betreuten Kinder wuchs rasch an. Dann aber begann 1872 der Kulturkampf in Preußen. Alle Männer- und Frauenorden, die sich dem Unterricht und der Erziehung widmeten, mussten die Heimat verlassen. Für Clara Fey bedeutete es, 24 der 27 bis dahin gegründeten Niederlassungen zu schließen, die Kinder zurückzulassen und mit 690 Schwestern in die Verbannung zu ziehen. Im niederländischen Simpelfeld gründete sie ein neues Mutterhaus. Von dort aus kam es zu 12 Neugründungen in weiteren 6 Ländern Europas. Nach dem Ende des Kulturkampfes blieben viele Schwestern im Ausland. Andere kehrten nach Preußen zurück. Clara Fey selbst blieb in Simpelfeld, wo sie am 8. Mai 1894 starb. Bis hier dieser kurze Überblick. Liebe Hörer und Hörerinnen, vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, wie es zur Seligsprechung Clara Feys kam. Wie in allen derartigen Fällen ging es um ein kirchenrechtliches Verfahren. In ihm wurde erst einmal geprüft, ob bei ihr der Ruf der Heiligkeit vorlag, das heißt, ob sie wirklich heiligmäßig gelebt hatte. Zeugen wurden befragt über ihren Lebenswandel und ihre zahlreichen Schriften auf Übereinstimmung mit Lehre und Dogmen der Kirche geprüft. Da alle Untersuchungen und Aussagen der Zeugen für sie sprachen, bestätigte Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1991 den sogenannten heroischen Tugendgrad Claras, der besagt, dass sie die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, die Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung und als Ordensfrau die evangelischen Räte Armut, Keuschheit und Gehorsam in vorbildlicher und heroischer Weise gelebt hat. Zu Claras Seligsprechungsprozess gehörte, wie bei allen anderen auch, die Feststellung, dass es sich bei einer Heilung auf ihre Fürsprache tatsächlich um ein Wunder handelte. Dann gingen alle Akten nach Rom an die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen. Auch die dort beauftragten Theologen, Kardinäle und Bischöfe beurteilten die Sache positiv. Nachdem Papst Franziskus von allen Akten Kenntnis genommen hatte, unterzeichnete er im Mai 2017 ein entsprechendes Dekret, das den Weg freimachte für die Seligsprechung, vor der wir nun stehen. Ein erster Schritt im Verfahren einer Seligsprechung ist also die Feststellung des Rufes der Heiligkeit. Das war bei Clara Fay schon während ihres Lebens und nach ihrem Tod der Fall. In den Akten heißt es, dass sie die christlichen Tugenden mit, so wörtlich, hartnäckiger Treue und in heroischem Grade ausübte. Von den zahlreichen Zeugenaussagen werde ich nur einige wenige erwähnen können, um den Rahmen dieser Sendung nicht zu sprengen. Pauline von Mallinckrodt, eine Schulfreundin Claras und später auch Ordensgründerin, schreibt in einer persönlichen Notiz aus dem Jahr 1846, wenn ich von einem so großen und schönen Beruf von Jesus erwählt worden bin, dann muss ich Clara Fay ähnlich werden, nämlich ein ständiges Opfer der Liebe für alle. Was für eine innige Liebe, was für eine Reinheit. Wie sehr danke ich Gott, dass ich in Aachen in ein so heiliges Haus geführt worden bin. Eine beeindruckende Aussage, wenn man bemerkt und bedenkt, dass Clara damals 31 Jahre alt war. Eine unserer Schwestern bemerkte, ich bin vielen guten Oberinnen begegnet, aber bei keiner von ihnen habe ich die Nähe Gottes so gespürt wie in der Dienerin Gottes. Wenn ich von ihr wegging, war ich mir bewusst, eine Heilige hat in deine Seele geschaut. Nach Claras Tod häuften sich die Aussagen über ihr heiligmäßiges Leben. Monsignore Francesco Spolverini, päpstlicher Gesandter in Den Haag, der oft und gerne bei den Schwestern in Simpelfeld zu Besuch war, bezeugte, nach allgemeiner Meinung ist die Dienerin Gottes eine Heilige gewesen. Diese Meinung wurde nicht nur von Schwestern ausgesprochen, die in ihrer Nähe lebten, sondern auch von Priestern und anderen Ordensleuten, christlichen Familien, Bekannten und sehr vielen Armen. Niemals habe ich gehört, dass jemand die Heiligkeit und die Tugenden der Dienerin Gottes in Zweifel gezogen hat. Vielsagend ist, was Monsignore Spolverini damals hinzufügte. Mein Bruder, der Missionar war, legte eine Summe von 1000 Mark für die Seligsprechung der Dienerin Gottes fest. Eine Schwester, die schon als Kind Mutter Clara erlebt hatte, berichtete, bald wurden tausende von Bildchen mit einer Stoffreliquie verteilt. Claras Grab wurde von vielen besucht und öfters geschah es, dass man Kranke ans Grab brachte. Wer immer die Dienerin Gottes kannte, hat sie ohne Zweifel der Ehre der Altäre für würdig gehalten. Als Kinder konnten wir nicht begreifen, dass man für die Seelenruhe der Dienerin Gottes beten müsse. Wir haben im Gegenteil von Anfang an unsere Zuflucht zu ihr genommen. Bis hier dieses Zitat. Schwester Mechthild schrieb, wir alle, die wir Mutter Clara kannten, hatten immer den Eindruck, dass sie wirklich eine Heilige sei. Es war einem außerordentlich wohl in ihrer Nähe wie bei einem Heiligtum. Man ging besser von ihr fort. Dann fügt die Schwester noch ihren Herzenswunsch hinzu, wenn die Mutter Clara doch bald heilig gesprochen würde. Eine Frau Rongen, die als Kind bei den Schwestern gewesen war, schrieb im Alter: Als die Nachricht vom Tod Mutter Klaras kam, da war unser Schmerz groß. Größer konnte er beim Tod der eigenen Mutter nicht sein. Wir konnten es nicht fassen, dass das große, goldene Mutterherz nicht mehr schlug, dass die strahlenden Augen sich geschlossen, dass der tiefe, leuchtende Blick nicht mehr auf uns ruhen sollte. Aber im ganzen Leben hat ihr Blick mich segensreich begleitet. Er war mir Stab, Stütze, Richtung. Wer ihren Blick einmal gespürt hatte, der konnte ihn nie mehr vergessen. Wenn wir auf einige Aspekte im Leben von Clara Fay schauen, die sie heilig werden ließen, dürfen wir nicht vergessen, dass Heilige ganz normale Menschen sind mit, wie man sagt, Ecken und Kanten. Darüber habe ich bei Clara allerdings nur ein wenig aus ihrer frühen Kindheit gefunden. Da heißt es, sie sei sensibel gewesen, froh und bescheiden, aber auch nicht frei von den Schwächen ihres Alters. Sie reagierte empfindlich und fühlte sich leicht verletzt. Später klagte sie selbst darüber, als Kind gelegentlich verstimmt gewesen zu sein. Allerdings muss sie tapfer dagegen gekämpft haben, denn gerade ihre Ruhe und ihr Gleichmut wurden von allen bewundert. Eine Klassenkameradin lobte Claras liebevolles Wesen und ihre Behutsamkeit im Reden. Mit keinem Wort wollte sie gegen die Nächstenliebe fehlen. Mit den Worten »Ach, lasst uns doch nicht sündigen« machte sie schon als junges Mädchen Gesprächen gegen die Liebe ein Ende. Diese Behutsamkeit bewahrte sich Clara ihr Leben lang. In einer Zeugenaussage heißt es, in ihrer Gegenwart war es unmöglich, ein Wort gegen die Nächstenliebe zu sagen. Und in einer anderen, der Ruf des Nächsten war ihr so heilig, dass sie nicht nur selbst niemals ein ungünstiges Urteil über andere äußerte. Es würde auch niemand, der sie kannte, in ihrer Gegenwart gewagt haben, die Liebe in Worten zu verletzen. Sehr bezeichnend ist auch, was eine Schwester sagte, als sie an Claras Sterbelager stand. Dieser Mund hat nie ein Wort gegen die Nächstenliebe gesagt. Clara wusste um ihre Fehler und Grenzen, aber auch um die Stärke Gottes, die sich gerade in den Schwachen offenbart. Mit Überzeugung schrieb sie: Gut ist die Demut, die ihre eigene Unfähigkeit erkennt. Aber zur wahren Demut gehört auch das Bekenntnis der Macht des Herrn, die er in den Seinen kundtut. Und wenn wir sprechen, ich bin schwach, so muss der Zusatz folgen: Aber ich vermag alles in dem, der mich stärkt. Eine Freundin berichtete, dass dies Claras Lieblingssatz war und fügte hinzu, einmal den Willen Gottes erkannt, ließ Clara keinen Zweifel mehr in ihrer Seele aufsteigen. Sie zeigte sich folgsam, doch fest und treu ihre Aufgabe verfolgend. Clara war von Natur aus ängstlich, aber das absolute Vertrauen auf Gott verlieh ihr eine bewundernswerte Gelassenheit, sowohl in der schwierigen Lage des Anfangs der Kongregation als auch in äußerst kritischen Situationen späterer Zeit. Unerschrocken und mutig ging sie ihren Weg. In der Chronik heißt es: Einfachheit des Herzens, ohne das Lob der Menschen zu achten oder ihren Tadel zu fürchten, ging Mutter Clara allzeit gerade weiter. Sie kannte und beachtete nur eins, den Willen und das Wohlgefallen Gottes. Hatte sie dies erkannt, war niemand und nichts imstande, sie davon abzuhalten, in großen und in kleinen Dingen. Mit ruhiger Festigkeit vertrat Clara ihren Standpunkt, sei es vor der kirchlichen oder staatlichen Obrigkeit, bei Behörden, vor Ministern oder im Kontakt mit dem Königs- und Kaiserhaus. Sie wirkte durch ihr schlichtes, aber entschlossenes Auftreten. Hierzu noch eine Aussage von Monsignore Spolverini. Die Klugheit der Kinder Gottes, der Dienerin Gottes, zeigte sich bei der Gründung neuer Häuser, in der Art des Umgangs mit den Schwestern, Zöglingen und Auswärtigen. In den Verhandlungen, besonders mit der Regierung in Preußen, gelang es ihr, die Freiheit der Kirche zu wahren bei der Erteilung des Religionsunterrichtes und in der Erziehung der Kinder. Schwester Anna Regina beschrieb Claras Auftreten so: Sie war eine herrliche Erscheinung von aufrechtem Gang, mit auffallend leuchtendem Blick, majestätisch, imponierend. Dabei war sie ganz schlicht und einfach, so ganz natürlich im Benehmen, in Gang und Haltung, im Sprechen und Schreiben. Und Schwester Adalberta bezeugte: Wenn je bei einer Person das Wesen mit dem Namen übereinstimmte, so war dies bei Mutter Clara der Fall. Jedes Wort, das von ihren Lippen kam, war der treue Ausdruck ihres Herzens, durchsichtig klar und wahr. Winkelzüge, List oder weltliche Klugheit waren ihrer Natur fremd. Sie war eine Mutter. Mutterliebe und Herzensgüte atmete ihr ganzes Wesen, ihr Gesichtsausdruck und vor allem ihr Blick. Sie schien nur zu leben, um Frieden und Freude um sich her zu verbreiten und jedes Leid zu lindern. Ja, Clara war eine wahre Mutter für die verwahrlosten Kinder, für Arme, Kranke und für ihre Schwestern. Schon die Kinder der kleinen Armenschule liebten und ehrten Clara sehr. Eine ihrer Schülerinnen erzählte später: Wir freuten uns immer, wenn Fräulein Fei zu uns kam. Sie war die ewige Sanftmut. Sie brauchte nicht zu strafen. Man sah es gleich ihrem Blick an, ob sie zufrieden war oder nicht. Als Ordensfrau schrieb Clara ihren Schwestern ermutigend: Die Kinder sollen wissen, dass sie hier finden, was ihnen abgeht, ein liebendes Mutterherz. Begegnet uns nicht gleichsam auf jedem Schritt ein Kind, in welchem der Herr gepflegt, geheilt, gerettet sein will. Eine Zeugin sagte im Seligsprechungsprozess aus: Unter den Kindern waren der Dienerin Gottes vor allem die Ärmsten lieb, auch die geistig Ärmsten. Ein solch schwaches Kind hat sie oft an der Hand mitgeführt, um ihm eine Freude zu machen. Sie war voller Barmherzigkeit für die Bedürftigen und Kranken. Auch hatte sie die Gewohnheit, an der Pforte zu den Bettlern zu gehen, ob ihnen das Essen auch schmecke. Den Schwestern mit schwierigem Charakter erwies sie die gleiche Liebe wie allen anderen. Im Kreis der engagierten jungen Frauen und später als Ordensgründerin wurde Clara, ohne es selbst angestrebt zu haben, mit ihrer liebevollen, ruhigen Art der geistige und geistliche Mittelpunkt der kleinen Gruppe. Anna von Lommessen berichtete: Clara besaß allezeit die Ruhe und Mäßigung, Liebe und Langmut, die den Geist Gottes, den Geist der Heiligkeit bezeichnet. Sie erschien uns allen als ein Engel des Friedens. Und nach der Wahl Claras zur ersten Generaloberin meinte eine der Schwestern: Da gab es nichts zu wählen. Die Mutter war da.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Am 5. Mai wird Clara Fei selig gesprochen. Und Schwester Ingrid Mohr, wie Clara Fei Ordensfrau in der Kongregation der Schwestern vom Armen Kinde Jesus, stellt Ihnen Clara Fei als eine neue Selige für uns heute vor. Und Schwester Ingrid, Sie haben schon Clara Fei als beschrieben, vor allem auch als Mutter für verwahrloste Kinder, für Arme, für Kranke und auch für ihre Orden, für den Orden selber, also für Sie. Sie haben sie ja selber erlebt. Und was könnten Sie noch über Clara Fay erzählen?
Ja, dann mache ich mal weiter. Clara Fay besaß bei aller Ernsthaftigkeit einen durchaus gesunden und offenen Sinn für Heiterkeit. Schwester Gisela berichtete, Elisabeth Braun aus Landstuhl in der Pfalz besuchte als Kind die dortige von unseren Schwestern geleitete Schule. Als sie 14 Jahre alt war, hörte sie, dass Mutter Clara im Kloster zu Besuch sei. Schnell entschlossen ging sie hin, um mit ihr zu sprechen. Als Mutter Clara sie nach ihrem Begehren fragte, bat das Mädchen, in die Kongregation aufgenommen zu werden. Lächelnd fragte Mutter Clara, Kind, was kannst du denn? 20erlei Gesichter schneiden, war die prompte Antwort. Sogleich erwiderte fröhlich die Mutter, Kind, dann können wir dich brauchen. Die kurze Unterhaltung hatte genügt, das Kind ganz zu erfassen. Seine frische Geradheit, kindliche Einfachheit und geistige Beweglichkeit schlossen schon die große Persönlichkeit in sich, die sich aus ihr entwickeln sollte. Elisabeth trat mit 16 Jahren ein und erhielt bei der Einkleidung den Namen Schwester Innocentia. Nach dem Tod Mutter Claras wurde sie ihre Nachfolgerin im Amt der Generaloberin. Bis hier diese Aussage von Schwester Gisela. Bei dem starken Aufblühen der Kongregation konnte aber das Kreuz nicht fehlen. Die junge Gemeinschaft hatte vielerlei Widerstände und Prüfungen zu überwinden, die das Gottvertrauen Clara Fays und ihrer Schwestern auf harte Proben stellten. Die härteste traf sie während des Kulturkampfes unter Bismarck, als ab 1872 die Niederlassungen aufgelöst wurden, die Schwestern die Heimat verlassen und tausende armer Kinder zurücklassen mussten. Aber gerade in jener schweren Zeit zeigten sich Claras Glaube, ihre Hoffnung und Liebe sowie die Kardinaltugenden der Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung, die sie in jahrelangem unermüdlichem Üben erworben hatte. Sie nahm das Kreuz an und wiederholte auch in dieser Situation immer wieder Worte wie diese: Alles für Jesus allein oder wie Gott will. Zu Beginn des Kulturkampfes schrieb sie ihren Schwestern, wir dürfen nicht beschönigen, dass Gott uns ein großes Kreuz auferlegt in dem, was uns bevorsteht. Wir müssen das wissen und uns stärken im Glauben und im Vertrauen auf den Herrn. Und 1875 erinnerte sie zwei Tage vor Weihnachten an die leidvolle Lage der heiligen Familie in der frühen Kindheit Jesu. Armut, Geburt in einem Stall, Flucht vor Herodes. Diese tapfere, glaubensstarke Frau ermutigte ihre Mitschwestern, sich innerlich mit der heiligen Familie zu verbinden, verglich deren Situation mit der eigenen, in die sie durch Bismarck geraten waren, und schrieb, einen traurigeren Advent wie den diesjährigen haben wir wohl noch nicht erlebt. Aber ich wage kühn auszusprechen, einen für uns gnadenreicheren erlebten wir auch noch nicht. Ja, ich müsste sagen, es ist der freudenreichste Advent, den wir je erlebten. Die schwache Natur möchte seufzen und klagen, die Gnade aber triumphiert. Wir müssen die Sache im Licht des Glaubens ansehen, dann finden wir uns zurecht. In diesen Tagen sehen wir, wie, nach einem Befehl von Kaiser Augustus, die allerseligste Jungfrau Maria, die Königin des Himmels und der Erde, mit ihrem treuen Gemahl Nazareth verlässt und die Reise antritt, die in einen armen Stall führt, dann zur Flucht nach Ägypten. Nun werfen wir einen Blick auf unsere Lage. Befehl: Verlassen der liebgewonnenen Einsamkeit. Reise, Stall, Flucht. Seien wir überzeugt, dass es uns an Rat, Trost und Stärke nicht fehlen wird. Meine Schwestern, Mut, Vertrauen. Über unsere Kräfte werden wir nicht versucht. Wir sind nicht ohne unseren Herrn und er wird alles zum Besten lenken. Pater Augustin Merck, ein Jesuit, sagte über Clara aus, die Tugend des Starkmutes zeigte sich bei ihren Gründungen und während der Dauer des Kulturkampfes. Und Schwester Irmina bezeugte, im Kulturkampf war die Tapferkeit der Dienerin Gottes bewundernswert. Selbst ihre Feinde staunten über sie. Man fragt sich, woher Clara Fay in all den Schwierigkeiten Kraft und Mut bekam für den Aufbau des Werkes, das Gott ihr anvertraut hatte. Die Liebe zu Gott war in ihrem Herzen bereits im Elternhaus grundgelegt und in der Schule ergänzt und bestärkt worden. So waren ihr schon als Kind das Gebet, die heilige Kommunion und die Besuche vor dem Tabernakel lieb und wichtig gewesen. Die Liebe zu Jesus im Sakrament des Altars vertiefte sich im Lauf ihres Lebens. Sie liebte das uns im Johannesevangelium überlieferte Wort Jesu, bleibt in mir, und machte es zum Leitwort ihres geistlichen Strebens. Immer wieder richtete sie Blick und Gedanken auf ihn. Ihr großer Wunsch war es, dass die innige Beziehung zum eucharistischen Herrn, der absoluten Mitte in ihrem bewegten Leben, auch in ihren Schwestern immer mehr Wirklichkeit würde. Ihnen legte sie ans Herz, wir sollen in Gebet und durch fortgesetzte innere Sammlung, durch beständigen, treuen inneren Umgang mit Gott, unseren Herrn immer inniger, immer glühender lieben lernen und dann aus Liebe zu ihm und gedrängt von dieser Liebe der armen, verlassenen Kinder uns annehmen, in welchen er von uns aufgenommen, gepflegt und geliebt sein will. In ihrer großen Wertschätzung der Eucharistie gründete Clara keine Niederlassung, wenn nicht gesichert war, dass eine Kapelle mit dem Allerheiligsten vorhanden war. Armut und Entbehrungen erschreckten sie nicht, aber, so schreibt sie, der Verzicht auf den göttlichen Hausgenossen scheint mir unmöglich zu sein. Er ist die Sonne, ohne die wir nicht leben können. Und in einem ihrer Vorträge sagte Clara ihren Schwestern, öffnen wir weit unser Herz, wie die Blumen ihre Kelche der Sonne öffnen und zu ihr sich hinwenden, so wenden wir unsere offenen Herzen zum Tabernakel, wo unsere warme Sonne weilt. Wenn wir unsere Seelen mit Sehnsucht so dem Altar zuwenden, wo unser Heiland weilt, bleiben wir in steter Verbindung mit dem Herrn, der sich nicht nur in der wirklichen, sondern auch in der geistlichen Kommunion uns mitteilen will. Sie besteht in dieser Sehnsucht nach der Einkehr des Herrn in unser Herz. In ihrer Liebe und Verehrung der Eucharistie war die würdige Gestaltung der Liturgie ein Herzensanliegen für Clara. Entsprechend begabte und ausgebildete Schwestern ließ sie kostbare Messgewänder und Textilien für den Gebrauch in der Liturgie besticken. Es entstanden wahre Meisterwerke der Nadelmalerei, die weit und breit geschätzt und begehrt waren. Clara selbst widmete sich dieser Tätigkeit zum Lobe Gottes, soweit es ihr die vielen Aufgaben als Gründerin erlaubten. Eine Schwester berichtete, alles, was mit den gottesdienstlichen Handlungen zusammenhing, hielt sie heilig. Mit großer Hingabe und Sorgfalt, ganz durchdrungen von der Erhabenheit ihrer Bestimmung, fertigte sie Korporale an, die fein gestickt waren, so als seien sie mit der Nadel gemalt. Ein Korporale ist ein weißes Leinentuch, auf das bei der Heiligen Messe der Kelch gestellt wird. In diesen Stickereien sah Clara Fay eine Möglichkeit, das Tätige mit dem beschaulichen Leben zu verbinden. Auch dazu gibt es mehrere Zeugenaussagen. Vorbild enger Verbundenheit mit Christus war für Clara Fey die Mutter Jesu, mit der sie sich in zärtlicher Liebe verbunden wusste. In dieser innigen Beziehung wollte sie ihr folgen. In einer der Marienbetrachtungen, die sie den Schwestern hielt, heißt es: Maria hatte nur einen Gedanken, einen einzigen, einfachen, unendlich hohen Gedanken. Der Gedanke Mariens war der Herr. Ihr ganzes Wesen und Sein, all ihr Sinnen und Denken war in ihm, mit ihm, durch ihn. Eines Tages teilte Clara nach dem Empfang der Heiligen Kommunion ihrem Beichtvater einige Hilfen mit, die ihr eingefallen waren, um sich während des Tages immer wieder an die ständige Gegenwart Gottes zu erinnern. Diese Hilfen bezeichnete sie als Kunstgriffe und nennt als Beispiele den Schlag der Uhr, das Läuten der Glocken oder das Klopfen an der Tür. Dann fügt sie hinzu: Schon ein Blick genügt oder ein Augenblick Ruhe in Gott oder schon allein der Gedanke, der Herr ist da oder etwas Ähnliches. Ich denke sogar, je einfacher die Übung ist, desto besser. Überall entdeckt Clara mit Freude und Dankbarkeit Zeichen der Gegenwart Gottes. In der Natur, bei häuslichen Arbeiten, in Zeiten der Erholung, während der Mahlzeiten. Für Clara Fey können sogar Augen, Hände und Ohren hilfreich sein, um sich an Gottes Gegenwart zu erinnern. Sie empfiehlt: Du hast zwei Augen. Mit dem linken sollst du auf dein Tun und deine Berufsarbeiten sehen. Das rechte soll unverwandt den Herrn anschauen. Du hast zwei Hände. Die eine soll wirken aus Liebe im Dienst der Liebe. Mit der anderen aber sollst du deinen Herrn festhalten, dich auf ihn stützen, ohne ihn jemals loszulassen. Du hast zwei Ohren. Das eine soll offen sein für die Bedürfnisse des Nächsten. Das andere aber soll stets horchen und lauschen auf die Stimme des Geliebten, der im Innern spricht. Clara weiß aus eigener Erfahrung um die menschliche Schwäche und gibt einen Rat, in dem, wie auch sonst, ihr persönliches Bemühen zu erkennen ist. Du musst dich bemühen, diese Gewohnheit allmählich zu erreichen. Dir jeden Morgen diese Übung vornehmen und dich am Abend fragen, ob viel Zeit vergangen ist, in der du nicht an deinen Herrn gedacht hast, der immer bei dir ist. Bitte ihn um Verzeihung, wenn du ihn lange allein gelassen hast. Dann wird er unseren guten Willen ansehen und mit der unaussprechlichen Gnade krönen, dass auch wir nur noch einen einzigen, einfachen Gedanken haben, ihn selbst, unsere Liebe. Und um diese Gewohnheit zu erreichen, fügt sie ermutigend hinzu: Das kürzeste Mittel ist, dass du den Herrn liebst. Wenn du ihn treu liebst, wirst du auch treu und beständig an ihn denken. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Übrigens soll diese Übung ohne Zwang und ohne Unruhe geschehen, denn sie ist eine Gnade des Heiligen Geistes, der ein ruhiges, sanftes, demütiges Herz begehrt, um es mit ihr zu erfüllen. Claras Sekretärin und viele andere Schwestern bezeugten: Wer viel mit der Dienerin Gottes verkehrte, konnte deutlich den liebenden Blick wahrnehmen, den sie beinahe viertelstündlich zur Seite richtete, als ob sie vertraulich mit jemand verkehrte. Nach Jahren ernsthaften Bemühens um diesen steten vertraulichen Wandel in der Gegenwart Gottes schrieb Clara Fey ihrem geistlichen Begleiter, und in ihren Zeilen spürt man das Glück, das sie innerlich erfüllte: Früher war es mehr die Zeit des Suchens. Wir haben gesucht und gefunden. Eine lange Reihe von Jahren haben wir gesucht, aber genug gefunden, um immer wieder zu suchen. Nun ist mehr die Zeit des Besitzes, des Schauens, der Freude. Das Meer ist vor unseren Blicken ausgebreitet. Tauchen wir ein und tauchen wir unter. Verlieren wir uns in Gott, verlieren wir uns selbst, seien wir aller Diener in vollkommener Liebe. Clara Fey starb am 8. Mai 1894 in Simpefeld und wurde auf dem Klosterfriedhof zu Grabe getragen. Gut 40 Jahre später, im August 1934, wurden ihre sterblichen Überreste in die Klosterkirche überführt. Und nun kommt das Erstaunliche. Als aus diesem Anlass ihr Sarg geöffnet wurde, fand man, zur großen Überraschung der Umstehenden, ihr rechtes Auge und ihr Gehirn unverwest. Ob Gott auf diese Weise die Treue bestätigen wollte, mit der Clara stets bemüht war, Blick und Gedanken auf ihn gerichtet zu halten, um ganz bewusst in seiner lebenden Gegenwart zu leben? Im März 2018 erschien das apostolische Schreiben Gaudete et Exultate, freut euch und jubelt, von Papst Franziskus. Darin geht es um die Berufung aller zur Heiligkeit in der Welt von heute. Und er beendet dieses Schreiben mit den Worten: Bitten wir darum, dass der Heilige Geist uns eine große Sehnsucht eingebe, heilig zu sein zur größeren Ehre Gottes. Ermutigen wir uns gegenseitig in diesem Anliegen. So werden wir ein Glück teilen, das uns die Welt nicht nehmen kann. Liebe Hörer und Hörerinnen, möge uns Clara Fey ermutigen in diesem Bemühen, heilig zu sein zur größeren Ehre Gottes. Und möge Clara unsere Fürsprecherin bei Gott sein. Lassen Sie mich schließen mit einem kurzen Gebet. Gott, unser Vater, Mutter Clara war erfüllt von der Freude über deine Gegenwart. Schenke auch uns den Geist der Freude über die Gemeinschaft mit dir, die alle Trauer und alles Versagen überwinden hilft. Amen.
Amen. Ja, vielen Dank, Schwester Ingrid Mohr, für Ihren Vortrag über Clara Fey als eine neue Selige für uns heute. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, liebe Hörer und Hörer. Wenn Sie möchten, können Sie gerne mit uns ins Gespräch kommen. Was hat Sie besonders angesprochen an den Ausführungen von Schwester Ingrid über Clara Fey? Also ich denke, da waren sehr viele schöne Aspekte drin. Ihre Heiterkeit, ihre Mütterlichkeit, ihre Liebe für die Armen, ihre Liebe für die Eucharistie und, und. Vielleicht hat sie etwas auch ganz besonders angesprochen. Ja, kommen wir darüber gerne mit Ihnen ins Gespräch. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Ich sage die Nummer nochmal: 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb. Heute geht es in der Spiritualität um das Thema Clara Fey, eine neue Selige für uns heute. Mein Name ist Bodo Klose und unsere Referentin für diese Sendung ist Schwester Ingrid Mohr von der Kongregation der Schwestern vom armen Kinde Jesus. Das ist der Orden, den Clara Fey gegründet hat. Und wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Ich sage nochmal die Telefonnummer: 089 517 008 008. Und ich begrüße aus Berlin Frau Bauer. Hallo.
Hi, ich bin Elke Bauer aus Berlin. Ich habe Ihre Sendung gehört. Und was mich ganz besonders berührt hat, also dass Clara Fey immer die Leute zurechtgewiesen hat, wenn schlecht über andere geredet wurde. Und da dachte ich, das ist wunderbar, dass so ein Mensch so ist, nicht nie über andere was Schlechtes denkt und redet vor allen Dingen. Aber denken soll man ja auch schon nicht, ne? Schlecht. Ja, ja. Und das hat mich, muss ich sagen, am meisten beeindruckt.
Frau Bauer, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Schöne Grüße nach Berlin.
Danke,
Schwester Ingrid.
Ja, das ist ja auch etwas, wo wir sehr häufig fehlen, ne? Dass wir schlecht über andere sprechen.
Und eben auch, dass dann jemand dort eingreift und eben auch andere darauf hinweist, wie es die Hörerin, die Frau Bauer gerade gesagt hat, dass Clara Fey jemand war, die dann auch andere dazu ermuntert hat, eben das gerade nicht zu tun, sondern eben wirklich in liebevollen Gedanken zu bleiben. Das nehmen wir gerne mit, auch von ihrer Persönlichkeit oder ihrer Spiritualität.
Ja.
Schwester Ingrid, ich würde Sie gerne noch fragen, was mich ja sehr beeindruckt hat im Vortrag, war dieses Bild mit den zwei Augen, zwei Händen, zwei Ohren. Du hast zwei Augen. Mit dem linken soll man irgendwie auf das Tun und die Berufsarbeiten sehen. Ja, mit dem rechten soll man unverwandt den Herrn anschauen. Bei den Händen ganz ähnlich. Eine Hand ist zum Dienen, die andere sich am Herrn festzuhalten. Und dann zwei Ohren, einerseits für die Bedürfnisse des Nächsten, aber auch zu lauschen auf den Geliebten, der im Inneren spricht. Ich glaube immer, diese zweite Seite, das ist das Gebet. So spüre ich das raus. Dass das immer auch dieser Bezug zum Gebet war oder diese eine Stelle, wo man immer das Gefühl hatte, alle Viertelstunde, dass sie irgendwie den Blick zur Seite gewandt hat, war sie wirklich immer im Gebet?
Ja, wie gesagt, wie Sie gerade schon gesagt haben, mit Augen, Ohren, Händen und so weiter, das hat nicht ihre anderen Dinge vernachlässigt. Sie hat also beides zur gleichen Zeit teilweise getan. Ne? Ich meine, gab es natürlich auch spezielle Zeiten des Gebetes, aber ihre Gedanken, so eben auch jede Viertelstunde etwa, neigte sie sich ein klein wenig zur Seite. Es war kaum zu merken. Aber das waren so Augenblicke, wo sie wieder den Kontakt ganz bewusst zu Gott herstellte. Ne?
Finde ich beeindruckend, weil mir persönlich fällt es oft schwer. Ich bete dann schon und dann bin ich aber so in einem anderen Projekt drin und irgendwann nach einer Stunde, zwei, denke ich, hoppla, wo war jetzt eigentlich Jesus in der Zeit? Also, weil in meinem Kopf war er irgendwie nicht drin, aber wie kann man denn, man kann ja den Verstand schlecht ausschalten, oder?
Ja, das brauchen wir auch nicht. Aber ich denke so, man kann ja auch, bevor man eine Arbeit beginnt, schon sagen, Herr, in deinem Namen möchte ich das jetzt tun und hilf mir. Dann ist ja die ganze Zeit, wo wir dann mit diesen Dingen beschäftigt sind, und das ist ja auch gut und das muss so sein, dann ist es aber im Kontakt mit Gott geschehen. Und im Nachhinein können wir auch wieder Kontakt aufnehmen und sagen, ich danke dir, Herr. Ich muss zum Beispiel, Sie hatten eben erwähnt, dass ich auch in der Krankenhausseelsorge ein paar Jahre tätig war. Da muss ich immer denken, wenn ich jetzt zu einem Kranken in ein Zimmer ging, dann, wenn ich die Türklinke schon in der Hand hatte, dann habe ich ein kurzes Gebet gesprochen, also gesagt, Herr, steh uns bei, hilf mir, gib mir die rechten Worte ein, um diesen Menschen aufzubauen oder zu ermuntern und ihm zuzuhören und so weiter, während ich die Türklinke in der Hand hatte. Ne? Da ist also dieser Griff sozusagen schon eine Möglichkeit gewesen. Oder als ich noch in der Schule war und die Klassen, da wurde ja immer Buch geführt über das, was in jeder Schulstunde lief. Und da hatte jeder Lehrer so seine Zeichen. Und ich habe dann meistens immer geschrieben S.I., Schwester Ingrid, und sie im Spanischen und in Italienischen und anderen Sprachen, in vielen, heißt sie Ja. Das war für mich jede Unterrichtsstunde Ja, Herr. Und du bist mein, ich bin dein, hilf mir, steh mir bei, segne die ich unterrichte und so weiter. Oder als ich im Krankenhaus, mal wochenlang im Krankenhaus lag, da hatte ich den Lehrerkalender dabei mit allen Namen aller Kinder aus der Unterstufe, der Mittelstufe, der Oberstufe, und bin dann die Namen durchgegangen einzeln und habe für diese Schüler, Schülerinnen gebetet. Da war es eher so das Lehrerbuch für mich, ein Litaneibuch, kann man sagen. Das sind so ganz schlichte, einfache Möglichkeiten. Das ist das, was mich bei Clara auch so fasziniert hat, immer wieder. Geht nicht um komplizierte theologische Ausführungen und so weiter, sondern diese einfachen Dinge nützen, ne?
Ja, vielen Dank auch für diese Tipps, und wir sind fast schon am Ende unserer Sendung, aber ich möchte gerne, wir haben noch einen Hörer, der gerade bei uns anruft, aus Chemnitz, ruft uns Herr Zeitz an. Hallo, Herr Zeitz.
Ja.
Grüß Gott.
Ich interessiere mich an Ihren Sendungen und Spiritualität. Ich bin leider zu spät gekommen. Ich hatte die Sendung schon noch eingeschaltet. Ich habe vorhin fast gehört, mit dem Grab, mit den Vieren, dass es 40 Jahre wohl, was da wieder da ist noch was ein Lifestyle wohl gefunden worden.
Das habe ich jetzt akustisch ganz schlecht verstanden.
Ich auch.
Ja, Auge und noch was war es gewesen.
Ach so, das, okay, ich kann Ihnen helfen, Herr Zeitz. Vielleicht können Sie das nochmal kurz schildern. Vielen Dank, Herr Zeitz, für den Anruf. Das ging um das Auge und das Gehirn, was nicht verwest war, als man das Grab aufgehoben hat. Das hat den Herrn Zeitz sehr beeindruckt. Das ist ja auch etwas, was...
Ja, wenn man denkt, 40 Jahre im Grab, ne? Und dann, gerade sind das doch halt Gehirn und Auge, Weichteile, ne? Die dann am ehesten verwesen. Schon erstaunlich, da hat der Himmel sein Zeichen gegeben auch, ne?
Und ich fand es auch interessant, wie Sie das interpretiert haben für sich, dass Sie gesagt haben, Mensch, könnte es sein, dass ja gerade der Blick und die Gedanken auf Gott gerichtet zu halten und ganz bewusst in seiner liebenden Gegenwart zu halten, dass das sogar so stark war, dass es eben nicht verwest wurde. Fand ich Ihre Interpretation dazu auch sehr schön. Also fand ich sehr schön. Vielen Dank, Herr Zeitz. Und ich möchte mich bei Ihnen nochmal bedanken, Schwester Ingrid, auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein und Anrufen. Und ja, schön. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Das war die Spiritualität mit Bodo Klose. Und ich bitte Sie, Schwester Ingrid, nochmal dieses Abschlussgebet, was Sie vorhin im Vortrag gehalten haben, nochmal als Abschluss zu beten. Und mit dem Amen beschließen wir die Sendung.
Ja, danke. Gott, unser Vater, Mutter Clara war erfüllt von der Freude über deine Gegenwart. Schenke auch uns den Geist der Freude über die Gemeinschaft mit dir, die alle Trauer und alles Versagen überwinden hilft. Amen.
Amen.